Vater, wir danken dir, dass wir vor dein Angesicht kommen dürfen, mit großem Freimut vor dir, der himmlischen Majestät, und zu dir, Vater, sagen dürfen, weil du uns begnadigt hast, begnadet hast und uns erhoben hast in den Stand deiner Söhne. Danke, dass wir aus unvergänglichem Samen gezeugt sind, durch dein Wort, durch deinen Geist. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast. Danke, dass du in ihm den Becher bis zur Neige ausgetrunken hast. Danke, dass du ihn ausrufen lassen hast am Kreuz, es ist vollbracht. Danke, dass das der Beginn einer neuen Welt ist, einer neuen Realität, einer neuen Zeitrechnung. Und so danken wir dir jetzt auch für unsere Gemeinschaft, danken dir, dass wir so zusammenkommen können. Segne uns, begegne uns, segne unseren Bruder zur Austeilung deines Wortes. Danke, dass du gegenwärtig bist. Und nun weißt du, wo heute überall auch die Deinen sich versammeln. Wir danken dir für deine weltweite Gemeinde und dass du an so vielen Orten deine Baustellen hast, deine Arbeiter, und dass du dein Werk hast und dass auf dich Verlass ist und du zum Ziel kommst. Du weißt auch um die Bedrückten und Bedrängten in unserer Mitte, auch unter denen, die jetzt im Livestream dabei sind, zuhören. Du bist in Sonderheit ein Gott der Elenden, der Schwachen, der Gebeugten. Wir preisen und loben und rühmen deinen Namen. Amen.
So, herzlich willkommen und schönen guten Abend auch von meiner Seite, auch wieder an alle, die via Livestream zugeschaltet sind und zuhören. Das Thema heute Abend wird sein: Jesus im Garten Gethsemane. Wir haben gestern schon über Jesus und Jerusalem gesprochen. Wir werden morgen uns noch einmal verständigen über die letzte Woche im Leben Jesu. Und dann auch noch zwei Bibelarbeiten haben über den letzten Weg Jesu in Jerusalem. Diese Geschichte mit der Passion, ein sehr umfangreiches Thema, da werden wir versuchen, einige markante Farbtupfen zu setzen. Nun, Jesus im Garten Gethsemane ist einer dieser uralten Ölbäume dort. Die Altersangaben schwanken immer ein bisschen, aber das ist auch nicht so wichtig. Nun, es beginnt mit einer einfachen Sache. Da, wo Jesus ist, da entsteht Gemeinschaft. Wenn man die Berichte im Neuen Testament liest, dann fällt das sofort auf. Da ist zunächst der Kreis der Jünger, der sich um ihn schart. Und dann ist da zeitweilig auch eine große Schar von Menschen, die auf ihn hört und sogar mit ihm zieht oder ihn aufsucht in entlegensten Winkeln. Und das war schön, denn bei ihm haben sie sich gefunden. Er hat ihnen allen eine Heimat geboten, eine Schulter, an die sich jeder lehnen könnte. Da war eine Hand, die keinen zurückgestoßen hat, die Zerstörten und die Kranken nicht, die Leute mit dem Aussatz am Leib und dem Aussatz am Herzen und die, die sich hinter einer selbstsicheren Fassade mit ihren ungelösten Fragen des Lebens verborgen haben, alle waren zu ihm gekommen. Alle hingen an seinen Lippen, viele folgten ihm nach, sie haben sich um ihn gesammelt und er hat keinen abgewiesen, der sich an ihn gewandt hat. Als aber dann er sich mehr Richtung Jerusalem wendet, so wie es in Lukas 9,51 steht, da steigen die Ersten aus und das Reden, die Worte von Leiden und Tod, das schreckt Anhänger ab, vertreibt manche. Je deutlicher er vom Kreuz redet, umso einsamer wird es um ihn. Freunde setzen sich ab. Zwar ist bei den Auseinandersetzungen mit der jüdischen Obrigkeit das Volk immer noch auf seiner Seite und zeitweilig auch sogar sein Schutz, hört ihn immer noch gern, ist aber schwankend, nicht wirklich entschieden und hat auch nicht wirklich verstanden, worauf er hinaus wollte. Und diese Nacht in Gethsemane findet Jesus allein. Allein mit dem letzten Vertrauten im Gebet, der ihm noch geblieben ist, er ist allein mit dem Vater. Und in Lukas, ich habe noch ein paar andere Texte angeführt, Lukas 22, die Verse 39 bis 46, da lesen wir, er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm auch die Jünger. Johannes 18, Vers 1 ergänzt noch, dass sie den Kidron überschritten haben. Und als er dahin in diesen Garten kam, da sprach er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit und kniete nieder und betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tod und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet, kam zu seinen Jüngern, fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit er nicht in Anfechtung fällt. Bei Matthäus im Kapitel 26, in den Versen 36 und 44, noch einmal eine kleine Ergänzung. Jesus kam mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane. Und Vers 44, da ließ er sie, ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Nun, das Erste, wir sind wieder in einem Garten. In einem Garten begann die Menschheitsgeschichte. Und da begannen auch die Probleme der Menschheit. Und auch die Lösung dieser Probleme beginnt in einem Garten. Und so wie das Verhängnis der Sünde mit einem Baum zu tun hatte, hat dann wenige Stunden später die Lösung des Sündenproblems auch mit einem Baum zu tun. Gott ist sehr konsequent. Der erste Garten, das war ein Garten Eden gewesen mit einem ersten Adam, ein Ort der Freude, der Gemeinschaft mit Gott und der Harmonie. Aber daraus werden sie vertrieben und was bleibt, ist eine Erde mit Dornen und Disteln. Glanz verwandelt es sich in Finsternis, Ehre in Schande, weil ein Mann und eine Frau den Willen Gottes nicht wollten, die Gegenwart Gottes nicht mehr wollten, ihm nicht länger vertrauten und den Tod in das Leben einluden. Und so hat der erste Adam das Leben verspielt in einem Garten. Sein zweiter Adam, der es zurückgewinnt. Und wieder ist es ein Garten und da beginnt der Weg, auf dem ein Mensch wieder zu Gott zurückkehren kann. Der zweite Garten, das ist jetzt ein Garten der Schmerzen, des Leidens und der Not. Weil der einzige Mensch, der niemals seinen Vater verlassen wollte, niemals etwas gegen seines Vaters Willen getan hatte, weil der es auf sich nahm, uns gleich gemacht zu werden in unserer Sünde und Schuld, damit wir dann ihm gleich gemacht werden können, wenn wir erlöst sind. Und so nimmt er die Dornen auf sein Haupt, damit uns das Paradies wieder blühen kann. Gethsemane ist schon in ganz dichterweise eine Vorwegnahme der eigentlichen Passion. Hier haben wir schon vergossenes Blut, das Jesus schwitzt, eine Extremreaktion seines Körpers, wenn er von namenloser Angst überwältigt wird. Und auch die Angst vor der Gottesverlassenheit ist zu erahnen. Und auch der Kelch des Zorns ist da, der Kelch, der beim Pessachmahl, beim Sedermahl unberührt stehen geblieben ist, der nicht ausgetrunken wird. Aber es ist der Kelch, den Jesus jetzt in Gethsemane leert. Da macht er schon einmal alles durch und weicht trotzdem nicht aus. Zweitens, Gethsemane ist der Ort, wo ein Mensch Gott am nächsten kommt. Hier lässt er alles andere hinten und geht hinein in den Willen Gottes. Und wir sehen, Jesus ist aus der Stadt weggegangen. Er hat die Stadt hinter sich gelassen, eine ganze aufregende Welt voller Lärm und voller Lasten. Diese Welt des Menschen mit ihren Gedanken und Sehnsüchten, ihren Ängsten, ihrem Gelächter und ihrem Ehrgeiz. Die Welt mit den Palästen der Noblen, den Hütten der Armen, Luxus und Laster, Freude und Trauer, Geschwätzigkeit und verbissenes Schweigen. Diese Welt, wo ein Mensch immer nur mit sich selber beschäftigt ist. Die Welt, wo ein Mensch sich selber genügt und wo in der Jagd nach den Dingen die Antenne verloren geht für mehr, wo die Fülle der Dinge den Sinn raubt für das Wesentliche. Diese ganze aufregende, oberflächliche Welt, das hat Jesus zurückgelassen. Mit ihm gekommen sind die Jünger. Sie sind den Weg mitgegangen. Sie haben auch die Stadt verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Haben sich vom Leben, das die Welt lebte, abgewandt. Und jetzt haben sie mit ihm den Kidron überschritten. Jünger, Leute, die mehr wollten. Kidron heißt eigentlich übersetzt Trübbach. Das zugrunde liegende Wort bedeutet trübe, düster, dunkel. Johannes 18, Vers 1. Das Kidron-Tal war ein Begräbnisplatz für arme Leute, ein Ort des Todes. Und zur Zeit des Hiskia und des Josia verbrannte man hier die Götzenbilder aus dem Tempel, schmiss den Müll der Gottlosigkeit hier hinein. Und so sind die Jünger jetzt mit Jesus über den Kidron gegangen. Sie wollten diese Grenze des Todes und der Gottlosigkeit hinter sich lassen und bei dem sein, der das Leben ist, der zum Vater gehört und der zum Vater führt. Die Jünger sind bei Jesus im Garten, 8 nahe bei der Eingangspforte, 3 näher bei Jesus. Aber zugleich im tiefsten voller Unverständnis, voller Selbstmitleid und voller Müdigkeit. In einer Nacht, wo man eigentlich zu Ehren Gottes wachen soll. Der Abend, der Sederabend, ist eigentlich eine Nacht des Wachens. Weil Gott da auch gewacht hat, als er sein Volk aus Ägypten befreit hat. In einer Nacht des Wachens schlafen sie. Zu müde, zu erschöpft, zu angespannt, selbstbefasst, traurig und ohne Verstehen. Einer ist erst gar nicht mitgekommen, der hat die Gesellschaft Jesu verlassen und ist in die Stadt zurückgegangen, ist in dieser Welt geblieben, aus der er auch hätte ausziehen können. Er verrät dann Jesus an die Welt für den Preis, den die Welt für ihn zahlen will, 30 Silberlinge, der Preis für einen fahrlässig getöteten Sklaven. Tja, und dann ist da noch Jesus. Von ihm lesen wir dann bei Lukas, dass einen Steinwurf weitergeht und dass er sich losgerissen hat. An sich wäre das jetzt in diesem Garten die letzte Gelegenheit, sich dem Kommenden durch Flucht zu entziehen. Aber Jesus geht einen, den entscheidenden Steinwurf weiter, hinein in den Willen Gottes. Es war ein schwerer Weg für ihn. Er riss sich los, sagt Lukas. Und ihr Lieben, wir dürfen eines nicht vergessen. Jesus hat dieses Leben auch geliebt. Die Menschen, die Natur. Er war auch empfänglich für die Schönheiten, die diese Schöpfung immer noch in sich birgt. Und in seinen Gleichnissen redet er ungeheim bildhaft und poetisch. Nein, er war kein düsterer Sonderling, kein finsterer Asket. Weltverachtung war überhaupt nicht seine Sache. Er war kein Feind des Lebens, der das Leiden suchte. Jesus liebte das Leben, kannte Freude, konnte lachen und hat sogar mal eine Hochzeit gerettet und gelegentlich Begräbnisse vermasselt. Aber jetzt heißt es von ihm, er riss sich los. Gethsemane geht er diesen einen entscheidenden Steinwurf weiter. Da legt er nämlich sein Leben hin. In Gethsemane verzichtet er auf sich selbst, um nur dem Willen Gottes verfügbar zu sein. Und das Verhältnis zum Vater war für ihn nicht die Selbstentfaltung, sondern die Selbstaufgabe. Gethsemane ist ein Ringen im Herzen um die Ergebung in den Willen Gottes. Wobei Jesus da kein Problem mit Gehorsam hatte, aber Angst vor dem sehr wohl, was dieser Gehorsam für ihn bedeuten würde. Dreimal den Vater bitten, nein, da feilscht er nicht um sein Leben. Er verhandelt nicht, sondern will nur die letzte Gewissheit vom Vater, dass es keinen anderen Weg geben kann, als den Kelch des Zornes selber zu leeren. Ist's möglich? Nein, es ist der einzige Weg. Gethsemane ist eine einsame Entscheidung. Übrigens, alle letzten Entscheidungen des Lebens werden einsam gefällt. Es steht ihm kein Mensch bei, da ist kein Trost, keine Ermutigung, kein Geleit. In Gethsemane entscheidet Jesus das Heil der Welt um den Preis der Schmerzen und des Todes, allein und einsam. Und da gibt er sich ganz ab an den Willen Gottes. Das Herz des Vaters schlägt noch immer für den geliebten Menschen. Seine Liebe schenkt ein Opfer, das alles wegträgt, was einen Menschen von Gott trennt. Versöhnung Gottes mit dem Menschen geschieht aber immer auf einem Altar. Nur ist diesmal kein Tier dafür vorgesehen. Der Sohn selber ist gefragt, ob er sein Leben hinlegen will. Und so ist Gethsemane diese einsame Entscheidung eines Menschen, sein Leben zu lassen und sich ganz einem liebenden Gott zur Verfügung zu stellen. Und in der Mitte dieser Liebe ist ein Altar, ein Kreuz. Und als die Liebe Gottes ganz konkret wird, fragt sie nach einem Opfer. Und Jesus gibt diese Antwort: Dein Wille geschehe. Drittens, Gethsemane, die Ölpresse. Ich habe hier ein paar Bilder von meinen Reisen in Israel, unter anderem im biblischen Garten von Nazareth. Da kann man diese Ölpressen sehen. Das sind sehr durchdachte Anlagen. Das links oben, das ist ein Trog, kleiner flacher Trog, wo die Maische produziert wird, die dann rechts ausgepresst wird. Und links unten habt ihr einen schönen Ölbaum, Öllämpchen, die kriegt man dann beim Weg hinaus geschenkt und dann noch einmal diese Ölpresse. Was hat es damit auf sich? Gethsemane bedeutet Ölpresse. Aramäisches Wort Gat, eigentlich eine Kelter, und Shamnim, Öl. Das heißt, in diesem Garten befindet sich eine Ölpresse. Eine Ölmühle ist an dem Ort, der heute als Garten Gethsemane, Gethsemane bekannt ist. Gethsemane war eine Olivenbaumplantage, kein Blumengarten, schon gar kein Rosengarten. Und die Ölpresse diente der Herstellung von Öl, das im Tempel in Jerusalem, der in Sichtweite ist, Verwendung gefunden hat. Und Öl wurde aus Oliven gewonnen und dazu in drei Durchgängen gepresst. Bei der ersten Pressung erhielt man das beste und feinste Öl, das ausschließlich kultischer Verwendung vorbehalten war, für den siebenarmigen Leuchter, für Salbungen. Wahrscheinlich ist es auch noch verfeinert worden und Aromen zugesetzt worden. Die zweite Pressung, da bekam man Öl, das vorwiegend als Speiseöl und zur Herstellung von Kosmetika und Heilmittel verwendet wurde. Und durch die dritte Pressung gewann man Öl, das in Öllämpchen und für Fackeln verwendet wurde. Es hat sich dann so abgespielt, dass immer ein Gewicht weggenommen wurde und der Balken der Pressen sollte dadurch schwerer auf die verbleibende Maische jeweils gedrückt hat. Das, was dann übrigens nach der dritten Pressung immer noch übrig war, das konnte dann auch zum Verheizen verwendet werden und war ein Brennstoff. Und wenn wir die Texte alle zusammenlesen, Matthäus 26, Markus 14, und wir lesen sie genau, dann sehen wir, dass Jesus im Garten Gethsemane dreimal gebetet hat. Dreimal Ergebung in den Willen des Vaters vollzogen hat. Nicht mein Wille geschehe. Dreifach wurde er gepresst. Sowohl Markus im Kapitel 14, 41 hat das zum dritten Mal, hat er so geredet. Matthäus 26, 44 hat es auch, er betete zum dritten Mal. Markus 13, Markus hat dann auch noch, er war betrübt bis in den Tod. Und Lukas ergänzt, und er rang mit dem Tod und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Übrigens, das ist ein durchaus bekanntes Phänomen. Hemhidrose heißt es. Kapillaren oder Blutgefäße, die die Schweißdrüsen umgeben, zerreißen. Und das führt dann dazu, dass Blut in die Schweißdrüsen eindringt und dann aus den Poren quillt und ausgeschwitzt wird. Dreimal gepresst, dreimal gebetet, dreimal Ergebung in den Willen des Vaters vollzogen, und das bringt dann auch eine dreifache Frucht. Das erste Öl für den Kult. Jesus wird in seinem Leiden und Sterben die kultische Unreinheit beseitigen. Er wird das wegnehmen, was für den Umgang mit Gott untauglich machte, und uns wieder in ein Verhältnis mit Gott hineinstellen, ein Verhältnis mit Gott ermöglichen, weil wir nun rein sind. Zweite Pressung, er wird unsere Nahrung. Ölkuchen ist ein sehr feines und wohlschmeckendes Brot, kam nicht alle Tage auf den Tisch. Öl aus der zweiten Pressung ist auch Heilmittel. Vom Schaden der Sünde angefangen bis zu den Verletzungen, Verwundungen, die wir erfahren haben. Und er wird unser Kosmetikum, Öl war auch ein Schönheitsmittel. Gnade ist ein Schönheitsmittel. Und das, was er für uns tut, das macht uns schön und attraktiv. Übrigens ganz interessant, das Wort Charme kommt vom Wort Charis her. Charis ist Gnade. Charme, das, was die Gnade bewirkt, die Gnade Gottes macht schön. Die Gnade schenkt entspannte Gesichtszüge. Die Gnade schafft das, dass wir wieder hübsch werden. Ich kann das beweisen. Es gibt Fotos von mir aus der Zeit, ehe ich Christ geworden bin, und dann auch Bilder aus der Zeit danach. Ein markanter Unterschied. Bitte jetzt keine Fragen, wie denn das wohl vorher ausgesehen hat. Aber Gnade macht schön, weil die größten Fragen beantwortet sind und die Verkrampftheit aus dem Gesicht weichen kann. Und bei der dritten Pressung Öl für Lampen. Nun, Jesus ist das Licht der Welt. Zuerst er und dann wir. Und alle Energie für das Leuchten und für unsere Berufung als Licht der Welt. Alle Energie empfangen wir durch das Öl, das dann schließlich auch ein Symbol ist für den Heiligen Geist. Das vierte ist der Garten, wo Gott in Jesus uns ganz nahe kommt und an unsere Seite tritt. In den schmerzlichsten Momenten seiner Angst und Agonie, da ist er mir auch am nächsten gekommen. Er hat seine und meine Schwäche angenommen. Meine Verlorenheit, auch meine Angst vor dem Sterben müssen. Denn er hat die Einsamkeit des Menschen, der den Tod vor Augen hat, schon durchgemacht. Und er hat mir auch Ergebung vorgemacht, die Frieden findet, noch in den Stunden des Abschieds. Er hat die Bitterkeit des letzten Kelches nicht zurückgewiesen. Er hat die härteste und schwerste und schönste Gebet gesprochen, das es überhaupt gibt. Dein Wille geschehe. Und er war angefochten wie ich. Und seither weiß ich, dass er sich auch meiner Schwachheit nicht schämt. Und da ist er in diesem Garten den schwersten Weg schon vor mir gegangen und ist dabei weitergegangen, als ich jemals gehen muss. Und in all dem war er nicht heroisch und abgehoben, nein, es war Angst und Zittern und Zagen und ganz auf den Vater angewiesen sein, der in diesen letzten Weg zu gehen bat und der ihm auch die Kraft gegeben hat für diesen letzten Weg. Und in allen Kämpfen meiner Seele, die den Willen Gottes annehmen möchte, auch wenn es unsagbaren Schmerz bedeutet. In all diesen Kämpfen erlebt er dann auch Frieden. Denn eine Seele findet im Vertrauen, dass der Vater es am allerbesten weiß und alles auch am besten macht. Und dann ist fünftens noch Gethsemane, ein Garten der Einsamkeit und der Verlassenheit. Und Jesus ist bei der Gelegenheit mehrere Stufen der Einsamkeit für mich hinabgestiegen, in die äußerste Verlassenheit und in das Alleingelassensein. Es ist einerseits die Einsamkeit eines Menschen, der von seinen Freunden nicht verstanden wird, obwohl er alles mit ihnen geteilt hatte, alles gesagt hatte, alles gegeben hatte. Sie waren mit ihm unterwegs gewesen und Johannes kann am Anfang des Evangeliums sagen, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Er hat sich ausplündern lassen von ihnen, hat ihnen das Leben zurückgebracht. Tag für Tag hat er sie mit den Reichtümern des Vaters beschenkt, ist das Licht ihres Lebens geworden, hat vor ihren Augen enthüllt, was Leben sein kann und jetzt schlafen sie. Es ist die Einsamkeit eines Mannes, den seine Freunde innerlich verlassen hatten. Es hatten ja alle 12 mit dem Gedanken gespielt, wie sie sich vielleicht noch aus der Affäre ziehen könnten. Nein, nicht einmal seine Nächsten verstehen ihn. Alle Kommunikation ist zusammengebrochen. Er muss denken und handeln ohne tröstenden Beistand, ohne Bestätigung, ohne Ermutigung. Er geht diesen Weg sterneneinsam und allein. Und es ist auch die Einsamkeit eines Menschen, der verraten wird. Verraten von einem, der zum engsten Kreis gehört hatte, der sein Brot gegessen hat, mit ihm am Tisch gesessen hatte, sein Leben geteilt hatte, alles gehört hatte, gelernt hatte, alles mitgemacht hatte, dem Jesus auch vertraute. Aber dann lässt er ihn hängen, verrät ihn. Und natürlich ist es die Einsamkeit eines Geschändeten und Verachteten, ein Verfluchter und ein von Gott Verstoßener. Vor seinem inneren Auge sieht er schon die Schande der öffentlichen Preisgabe. Nein, er wird nicht in der Verborgenheit leiden und sterben. Es wird öffentlich sein, entwürdigend, entehrend. Und nein, die goldenen Lendentücher bei unseren Kruzifixen, die kommen aus der Barockzeit, aber nicht aus der Zeit des Neuen Testamentes. Da hat man sie nackt gekreuzigt. Und der Spott und Hohn, Vergaffern und Verächtern wird er sein Leben lassen. Und egal wie viele da um ihn her sind, sind viele um ihn, aber da ist keiner mit ihm. Und so werden sie es auch sagen, wer so leidet, so stirbt, der kann auch nur von Gott verflucht und verlassen sein. Und so ist es die Einsamkeit auch des Gottverlassenen. Darum schwitzt er Schweiß und Blut. Das ist der furchtbarste Moment, den ein Mensch erleiden kann. Markus gebraucht ganz starke Worte, um das Erschauern und die Qual zu schildern. Aber er litt diesen Tod, damit wir es nie mehr erleben müssen. Am Kreuz wird Jesus den schrecklichsten Moment erleben, den ein Mensch erleben kann. Letzte Gottverlassenheit. Das Grauen vor dieser Erfahrung ist für ihn schlimmer als alle anderen Momente des Schmerzes zusammengenommen. Diese Einsamkeit, dass der Vater ihn verlässt, das ist die schlimmste von allen. Aber er nimmt es an und er nimmt es auf sich, damit es uns erspart bleibt, damit wir es nicht erleiden müssen. Zweimal ist Jesus schon vor großen Entscheidungen gestanden. Zweimal hat er sich schon für das Heil der Welt entschieden. Einmal, als er die Heimat beim Vater verlassen hätte und aus der Herrlichkeit in diese Welt gekommen ist. Dann hat er ein zweites Mal das Heil entschieden, als er in der Wüste dieser Welt den Kniefall vor dem Versucher verweigert hat. Er war der andere Adam, der darauf verzichtet, aus anderen Möglichkeiten zu leben, als allein aus dem, was der Vater ihm darreichen würde. So entscheidet sich das Heil der Welt. Im Himmel, da verzichtet er auf die Herrlichkeit. Es entscheidet sich in der Wüste, da verzichtet er auf Eigenmächtigkeit. Und jetzt in diesem Garten, die dritte Entscheidung für das Heil, da verzichtet er auf den Vater. Da legt er sein Sohnsein hin. Alle Wege Jesu bisher waren Wege gewesen mit dem Vater. Und in allem, was ihm bis jetzt begegnet ist, auch an Hohn und Spott, Verachtung und Verwerfung, er fiel nie tiefer als in die Hand des Vaters. Musste nie ohne den Vater sein. Und sogar hier haben wir noch die Anrede, aber mein Vater, als Ausdruck engster Vertrautheit. Aber jetzt kommt etwas ganz anderes hinzu. Jetzt kommt etwas völlig Neues und davor graut ihm mehr als vor allem andere. Nein, die physische Folter, so grausam sie war, und das seelisch-emotionale, so schwer es zu tragen war, jetzt wird er zur Sünde gemacht. Und weil er zur Sünde gemacht wird, erleidet er unser Schicksal, das wir sonst tragen müssten. Er wird, was wir schon sind, vom Vater getrennt. Da beginnt dieser Weg hinein in die Gottverlassenheit. Wir kriegen es locker hin, Stunden, Tage, Wochen, Jahre, ohne den Vater zu sein. Bei ihm war es anders. Er liebte den Vater, brauchte ihn und konnte ohne diesen Vater nicht leben. Er brauchte ihn wie die Luft zum Atmen. Ein Leben ohne den Vater war für ihn das schlechthin Unvorstellbare. Der Vater war ihm alles. Und ein Leben ohne den Vater, das lag für Jesus weit jenseits des Vorstellbaren. Aber nun merkt er, wie sich Sünde wie eine dunkle Wolke trennend zwischen ihn und den Vater schiebt. Bis jetzt, habe ich gesagt, ist er nur in die Hand des Vaters gefallen in seinem Dienst. Jetzt fällt in eine bodenlose Tiefe und der Abgrund der Hölle tut sich vor ihm auf. Jetzt muss er zum ersten Mal einen Weg gehen, der ihn vom Vater wegführt. Wir können es wahrscheinlich überhaupt nur im Ansatz nachempfinden, weil wir nie diese Dichte der Beziehung gekannt haben, die er hatte. Und wenn ich ehrlich bin, gehört es für mich fast zum persönlichsten, dichtesten und intimsten, was ich über Jesus und den Vater in der Passion entdecken durfte. Diese Entscheidung des Sohnes aus Liebe zur Welt und zu uns Menschen, aus Liebe zum Vater auf den Vater zu verzichten. Und er nimmt es auf sich. Verschenkt das kostbarste Gut seines Lebens und geht in die Nacht und Kälte der Gottesferne, der Gottverlassenheit. Und so nimmt Jesus alles das an für uns. Nein, er ruft keine Legion Engel herbei und hat auch nicht gefleht, Vater, hol mich da raus, ich halte es nicht mehr aus. Das macht Gethsemane für mich so berührend. Dass einer, der nie ohne den Vater sein wollte, nicht ohne den Vater sein konnte, jetzt aus Liebe zu mir auf diesen Vater verzichtet und es annimmt, dass er in die Gottverlassenheit verstoßen werden kann, damit ich aus der Gottesferne heimgeholt werden kann. Mich berührt das. Wenn das nicht mehr erreicht und wen das nicht mehr anrührt, dem ist vielleicht nicht mehr zu helfen. Denn ein Herz wird ja nicht mit Drohungen gewonnen, sondern durch diese Sprache der Liebe. Er nimmt auf sich, was ich sonst zu tragen hätte. Auch den Schmerz, der ihn zerbricht. Dieser Schmerz, der es wirklich bei ihm unter die Haut geht und sein Innerstes, Kostbarstes berührt und nicht unangetastet lässt. Und so gibt das hin für uns. Das Letzte, nur ein paar Hinweise. Wenn wir in Jerusalem unterwegs gewesen sind, dann war in den meisten Zeiten diese Einheit in Gethsemane eine ganz kostbare Einheit, vor allem wenn es einigermaßen ruhig gewesen ist. Einmal habe ich es erlebt, dass ich die gleiche Andacht oder ähnliche Andacht mit halten musste, während der Gärtner draußen die Hecke geschnitten hat. Das war dann nicht so prickelnd. Aber an sich ist es ein Ort, wo man sehr schön still werden kann. Gethsemane ist so eine Einladung, ihn zu betrachten. Und wenn man das sieht, wie er sich hingibt in den Willen des Vaters, wenn man sieht, wie er sich aus Liebe verschenkt, dann erreicht mich das im Innersten, verwandelt mich und gestaltet mich um in sein Bild. Das wäre das eine. Ruhig, still hinschauen und im Betrachten des Geschehens verwandelt werden in sein Bild. Zur gleichen Liebe angereizt, zur gleichen Liebe motiviert werden. Oder vielleicht musst du dich fragen, ob du vor einer einsamen Entscheidung stehst. Vielleicht eine Entscheidung, wo es um alles oder nichts geht, wenn aus deinem Leben ein Segen werden soll. Vielleicht musst du auch dein Leben, das du bis jetzt festgehalten hast, hinlegen, einen Steinwurf weitergehen, dich losreißen. Aber dann darf man das auch mitnehmen. Jesus ist jeden Weg zuerst gegangen. Er hat vor dir alles durchgemacht. Er hat Ergebung gelebt. Er hat den Kampf zuerst gekämpft, die Schwäche und die Einsamkeit zuerst ausgehalten. Und er ist in allem vorangegangen, allem zuerst begegnet und das tröstet. Und du darfst auch wissen, es steht hinter allem immer noch der Vater. Der gute Wille eines guten Vaters. Hinter allem steht ein Vater, der es gut meint mit dir und mit mir. Und der mich auch in den einsamsten Entscheidungen dieses Lebens mit seiner Liebe umfängt und hält. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir können einfach nur still da sein und staunen und das ganze Szene auf uns wirken lassen und einfach nur staunen darüber, wie weit du in deiner Liebe gehst. Es ist nicht nur einfach ein Tod, den du stirbst. Du nimmst dann in diesem Tod auf dich unsere Gottverlassenheit. Du gehst in die Gottesferne. wirst verworfen, damit wir heimkommen und angenommen sein können. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Weg, für diese Zeit in diesem Garten, für die Lektionen. Ich danke dir auch dafür, dass das, wo du dreimal gepresst worden bist, dass es letzten Endes auch Frucht tragen wird in unserem Leben. Für unser Gottesverhältnis, für uns persönlich und auch für unsere Berufung vor dieser Welt. Amen.